Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht's Show. Heute ein Mann bei mir, der Unternehmer ist. Um genauer zu sein, Franchise-Unternehmer mit vielen Filialen. Ein Mann, der Wirtschaftsjurist ist, in seinem Studium Jahrgangs Bestnote. Nur um das mal kurz zu sagen. Er ist Mediator und er hat an der Polizeiakademie gelehrt. Polizeikommissar selber, war also selber im Dienst. Und ich könnte mir vorstellen, da kann man schon eine Menge drüber erzählen. Das tun wir aber nicht. Heute gibt es ein ganz was anderes. Er hat außerdem 10 Bücher geschrieben und auch davon unterhalten wir uns heute nur über eins. Er ist Spiegel-Bestseller-Autor. Es geht darum, was Politik tut, was es nicht tut. Das Thema der heutigen Episode so geht, Problem Politik. Bei mir Nicolas Emrich und du bleibst dran, wenn du jetzt über diesen Mann und über das, was das mit Gier, Privilegien und Politik zu tun hat, was erfahren möchtest. Bis gleich.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
So, schön, dass du dran geblieben bist. Du hast ihn die ganze Zeit schon gesehen. Nicolas Emrich. Nicolas, vielen, vielen Dank, dass du da bist. 10 Bücher, ein Bestseller und wir haben uns ja schon ein bisschen kennengelernt. Meine Startfrage ist, dein Buch heißt Gier nach Privilegien. Du beschäftigst dich mit Politik. Zunächst aber interessiert mich, was bedeutet Gier für dich?
Ja, Gier ist eine der 7 Todsünden. Und Gier bedeutet, dass man nach etwas unverhältnismäßig strebt, was einem, ich sage mal vorsichtig, möglicherweise so gar nicht zusteht.
Den, und dann sind wir mitten im Titel, was eine Brücke, und wir haben es nicht geplant. Ist es das unverhältnismäßige, die an Privilegien, was bedeutet dem zu haben Privilegien für dich und was bedeutet, oder warum hattest du die Idee, hey, dieses Buch muss jetzt geschrieben werden mit dem Thema?
Also eigentlich soll es ja nur um das eine Buch hier gehen, aber wenn du schon nach der Idee, fragst, das Buch ist das Nachfolgebuch von einem anderen Buch, was ich geschrieben habe, und das lautete Politik ist das Problem, nicht die Lösung. Und aus diesem Buch heraus ist dann die Gier nach Privilegien geboren worden, weil ich gemerkt habe, dass es dort einen Schwerpunkt gibt. Also ich habe im Grunde bei der Arbeit an dem einen Buch gemerkt, dass es noch einen weiteren Schwerpunkt gibt, auf den ich immer wieder stoße, der immer wieder entscheidend ist für das, was Politik ausmacht. Und das waren eben diese Privilegien. Und zu deiner Frage, was sind denn Privilegien? Das kann man natürlich durchaus verschieden beantworten, aber ich beschäftige mich in meinem Buch tatsächlich nur mit gesetzlichen Privilegien. Also ich schaue jetzt gar nicht, wer ist irgendwo historisch möglicherweise privilegiert durch wer weiß was, sondern ich schaue nur, wo gibt das Gesetz ein Privileg? Also wo ist jemand per Gesetz besser gestellt als jemand anders. Das schaue ich mir in diesem Buch an, ganz akribisch und vielleicht ein ganz einfaches Beispiel für Privilegien, bitte, was jeder versteht und was auch überhaupt nicht schlimm ist. Ich sage immer, selbst der Notarzt, der zum Einsatzort fährt, der hat das Privileg, dass er sich nicht an die Regeln der Straßenverkehrsordnung halten muss. Der macht sein Blaulicht und Martinshorn an und alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen rechts ranfahren. Durchaus
der Beruf, lass mich durch, ich bin Arzt.
Und das ist aber ein gerechtfertigtes Privileg. Aber er hat dort andere Spielregeln aufgrund seines Status als die anderen Verkehrsteilnehmer. Und genau mit solchen Privilegien beschäftige ich mich. Allerdings überwiegend nicht mit positiven, das ist jetzt zum Beispiel was ich gut finde, sondern ich schaue mir überall an, Stichwort zum Beispiel, das ist jetzt noch nicht eingearbeitet ins Buch, logischerweise, weil es jetzt erst vor 2 Wochen passiert ist, aber zum Beispiel siehe Nachtflugverbot, für den gemeinen Bürger gilt es, für die Außenministerin gilt es nicht. All diese Dinge, also wo bestimmte Menschen aufgrund ihrer Rolle ein gesetzliches Privileg haben, das ist der Schwerpunkt des Buches.
Du hast jetzt gerade dieses konkrete Beispiel genannt. Wenn ich dein Buch richtig verstehe, ist es weder links, rechts, oben, unten, blau, rot, grün, schwarz, was weiß ich, gelb, was habe ich was vergessen, bestimmt, das könnt ihr dann noch dazu denken. Es geht wirklich um die grundlegende Idee, dass da was nicht stimmt, dass da was in der Logik nicht stimmt, dass da in der Gesetzgebung was nicht stimmt. Habe ich es richtig verstanden? Und nimm uns gerne mal mit noch 2, 3 Beispiele aus dem Buch.
Also erstmal hast du das richtig verstanden. Es geht für mich darum, Systemfehler aufzudecken. Und ich habe auch darauf geachtet, dass Politiker aller Parteien ihr Fett wegkriegen. Also es ist kein Parteiprogramm. Es ist von der Grunddenkweise in Tendenzen liberal, aber im Großen und Ganzen, was nicht heißt, dass nicht sogar, also auch Politiker von Parteien, die sich liberal nennen, werden dort massiv kritisiert. Also es ist, ich glaube, kein Politiker, der das liest, freut sich darüber. Es ist letztendlich ein Buch, was die Politik insgesamt kritisiert in ihren Verfahren, in ihrer Art, wie sie denkt, und ist deswegen ja überhaupt nicht parteipolitisch.
Danke. Niklas, bevor du uns, ich bringe jetzt hier rein, weil wir gerade eine ganz für mich wichtige Frage, und ist ja mein Podcast, ich kann machen, was ich will, reinkommen. Wir kommen gleich zu den Beispielen, Leute, aber braucht es diese Gier, diese Unverhältnismäßigkeit, von der du eben gesprochen hast, um das auszunutzen? Das heißt, würdest du sagen, wenn es diese Gier nicht gäbe, bräuchte es auch keine genaue Betrachtung der Grundprinzipien, der Gesetzgebung, die wir haben? Braucht es diese Gier, oder würdest du sagen, der Mensch ist einfach so, dass er Lücken, die sich ihm bieten, zum eigenen Vorteil ausnutzt?
Ja, das glaube ich durchaus. Und deswegen, glaube ich, muss man die Lücken im System schließen. Also tatsächlich mache ich jetzt niemandem einen Vorwurf, in dem Moment ein Privileg zu nutzen. Ich beschreibe da ja auch Privilegien verschiedener Gruppen, die durch die Politik gewährt werden. Dazu gehören zum Beispiel auch Privilegien von Unternehmern. Dazu gehörte ich ja auch lange, und davon habe ich auch einige genutzt. Also natürlich steckt das im Menschen drin. Aber ich glaube, dass es nötig ist, Systeme zu verbessern. Und genauso wie, wenn ich irgendwo einen Laden aufmache und sage, es gibt hier keinen Ladendetektiv, ich habe hier keine Sicherungen, kommt einfach rein, dann werde ich irgendwann Diebe anlocken. Das liegt vielleicht gar nicht daran, dass diese Diebe bösartig geboren wurden, sondern es liegt vielleicht ein Stück weit daran, dass ich damit sogar Diebe produziere, weil ich überall ranschreibe, dieser Laden hier wird nicht gesichert.
Das heißt, ich schaffe eine Gelegenheit. Das heißt, unsere Gesetzgebung schafft Gelegenheit genau dafür. Und dann sind wir, danke dir für den kleinen Exkurs, bei den Beispielen, um die ich dich eben gebeten habe.
Okay. Ja, die Privilegien sind so zahlreich, dass es wirklich sehr schwer ist, die auf bestimmte Beispiele zusammenzudampfen. Ich gehe in dem Buch auch verschiedene Gruppen durch. Ich habe es gerade schon angedeutet. Ich schaue mir die Unternehmer an, da gibt es eben bestimmte Beispiele der Steuergestaltung, sage ich mal ganz allgemein, die zum Beispiel ein Arbeitnehmer gar nicht erst hat. Der kann vielleicht um 1 Kilometer bei seiner Entfernungspauschale aufrunden, wenn er Glück hat, aber ansonsten steht das relativ fest, was der zu zahlen hat. Während ich ja als Unternehmer, wenn ich in der Tankstelle irgendwo vor mir sehe, auf dem Boden liegt eine Quittung über 100 Euro, theoretisch kann ich mich bücken, pack die in meine Buchhaltung und kann mir diese 100 Euro bar auszahlen. Also dass allein jede Quittung, die mir ein Freund schenkt, im Grunde de facto Bargeld ist, ist zum Beispiel so ein kleines Unternehmerprivileg. Bei den Politikern und auch bei den staatlichen Privilegien, das ist so ein bisschen der Schwerpunkt des Buches geworden, weil da einfach extrem viel zu holen ist, weil man da unfassbar viel findet. Es gibt einerseits die strukturellen Privilegien, gerade wenn es um Pension statt Rente und solche Sachen geht. Die sind natürlich ein bisschen langatmiger, da muss man ein bisschen rechnen. Die sind natürlich nicht ganz so plastisch, so plakativ. Und dann habe ich manchmal auch ein paar Geschichten, die dienen eher der Aufheiterung. Die sind natürlich jetzt nicht ganz so wichtig. Zum Beispiel, was ich auch im Buch sage, zum Ende hin der Corona-Zeit gab es ja auch diesen kleinen Miniskandal, dass dann aufgefallen ist, dass im Regierungsflieger der Luftwaffe zum Beispiel keine Maskenpflicht galt. Für den gemeinen Passagier aber auch, wo sich die Presse auch lustig gemacht hat. In den Fliegern der Luftwaffe hat Corona keinen Zutritt. Das sind so Kleinigkeiten, und das war zu einem Zeitpunkt, wo in Europa außerhalb Deutschlands schon fast überall alle Corona-Maßnahmen abgeschafft waren. Also das war im dritten Jahr. Und das ist so ein plakatives Beispiel, was natürlich die Leser sich oftmals besser vorstellen. Das ist natürlich eins, was jetzt nicht unfassbar wichtig ist. Die wichtigen Beispiele sind natürlich oftmals die, wo man viel rechnen muss. die ich dann ein bisschen im Mittelteil des Buches eher versteckt habe.
Warte, lass uns gleich in den Mittelteil gehen und verstecken. Zurück zu diesem Beispiel. Der Grund ist, dass sich eine Personengruppe über aus eigenem Ermessen, das weiß ich nämlich gar nicht, nehmen uns da mal tatsächlich auf die Grundlage bitte mit, aus eigenem Ermessen über Regeln hinwegsetzen, weil sie nicht verfolgt werden, also weil das Hinwegsetzen nicht verfolgt wird oder weil tatsächlich da eine gesetzliche Bestimmung ist, dass sich einige Personen nach eigenem Ermessen, es sind ja, du bist ja Wirtschaftsjurist, von daher ist vermutlich das auch genauso verklausuliert, nach eigenem Ermessen sich ihre Regeln selber bauen können. Was ist die gesetzliche Grundlage davon? Keine Verfolgung aufgrund des Status oder ist es tatsächlich so, dass das Gesetz sagt, naja, in Situationen könnte er sich halt ausdenken, was er macht?
Es ist die Gesetzgebungsmacht. Also es ist ja nicht so, dass dagegen verstoßen wurde. Man hat das einfach nicht aufgenommen. Also das war einfach ein Gesetz, das galt für den Linienflugverkehr. Und da ist einfach eine Lücke gewesen. Und das ist immer so, dass wenn Leute Recht setzen oder selbst wenn sie es auch nur umsetzen, dann hat man immer diese Problematik. Ich war ja auch bei der Polizei, ich kenne es auch dort. Natürlich, wenn ein Polizeiwagen sich dann für die Wache die 5, 6 Pizzen abholt, die stellen sich natürlich auch durchaus mal ans absolute Halteverbot, weil sie wissen, es steht Polizei drauf. Es wird ja keiner was machen. Keiner weiß, sind die im Einsatz, sind sie nicht im Einsatz. In dem Moment, wo man diejenigen, die die Regeln machen oder die sie umsetzen, das betrifft witzigerweise beide Gruppen, diese Gruppen sind natürlich immer versucht, für sich Ausnahmen zu finden. Und das braucht im Grunde nochmal ein separates Regelsystem, was eben auch die Leute im Zaum hält, die Regeln setzen oder die sie umsetzen. Während es jetzt bei denen, die sie umsetzen, relativ viele Mechanismen gibt. Bei der Polizei zum Beispiel sehe ich wenig Handlungsbedarf. Da gibt es ganz viele Richtervorbehalte. Da gibt es relativ viel Kontrolle und Beschwerdestellen. Das ist relativ, also in dem Bereich, das war sicherlich vor ein paar hundert Jahren auch mal anders, aber in dem Bereich hat man sehr viel getan. Bei denjenigen, die Regeln aber selbst setzen, da entstehen doch sehr gerne immer noch Lücken, weil warum soll man es nicht so gestalten, dass es für einen selbst etwas bequemer ist? Und dass es auch keinem auffällt, ist dann einfach witzig. Also, dass tatsächlich dann so eine ganze Regierungsmaschine voll ist. Keiner von denen muss dort eine Maske tragen, aber es spricht doch keiner aus, sondern irgendwie die Leute freuen sich, dass sie davon nicht betroffen sind. Und letztendlich muss es dann erst die Presse thematisieren, damit es überhaupt irgendjemandem auffällt. Das Ergebnis war dann, dass sie die Pflicht auch für den eigenen Regierungsflieger dann eingeführt haben. Allerdings, glaube ich, nur für wenige Tage, weil danach ist in ganz Europa sowieso alles in alle Regeln aufgehoben worden. Aber es zeigt einfach, dass man dann auch keine Fragen stellt, dass man das einfach so mitnimmt und schon so ein bisschen über den Dingen schwebt. In dem Fall ist es im wahrsten Sinne des Wortes.
Ist es das, was du mit strukturellem Problem meinst? In dem Fall ist es, wenn ich es richtig verstehe, ein Privileg durch Unterlassung von Regeln für einige Dinge, die man einfach vergisst oder also tatsächlich vergisst oder absichtlich, spielt jetzt ja erstmal keine Rolle, aber es ist ein strukturelles Problem.
Ja, in solchen modernen Einzelfällen ja. Im Großen und Ganzen liegt es aber oftmals auch daran, dass man gewachsene Strukturen nicht hinterfragt. Ich habe gestern erst wieder gelesen, dass ein Bundesbeamter im Schnitt doppelt so viel Pension bekommt, wie ein durchschnittlicher Rentner Rente bekommt. Und das Ministerium hat, also das, ich glaube, es war das Bundesinnenministerium, hat direkt gewarnt, das hat die Presse auch so zitiert, man könne das ja nicht vergleichen, das sei ein anderes System, das sei so gewachsen. Ja, das macht es aber nicht gerechter.
Sind wir kurz mal aus dem Buch raus, wobei wir sind auch mitten im Buch drin, auch bei den. Ist Gerechtigkeit so ein Ding, weswegen du sagst, okay, hier stimmt was so überhaupt nicht, ich möchte da mal genau hingucken? Ist das so ein Tick von dir? Also wir arbeiten ja schon und ich kenne dich ja glücklicherweise schon ein bisschen länger und an dem einen oder anderen Buch durfte ich ja ein Stück weit mitarbeiten. Ich habe dich kennengelernt, dass Gerechtigkeit so ein richtiger, wichtiger Punkt ist. Das heißt, die Frage ist zweigeteilt. Erstens, geht es dir um Gerechtigkeit? Zweitens, ist das machbar?
Also ja, es geht mir um Gerechtigkeit. Also ich glaube, es ging mir schon oft um Gerechtigkeit. Es ist mit Sicherheit ein Wert, der bei mir sehr hoch angesetzt ist. Und ist das machbar? Also ich sehe, wenn ich jetzt die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende betrachte, dass sich zumindest aus meiner Sicht, manche sehen das vielleicht anders, die Menschheit schon positiv entwickelt hat und voranentwickelt hat, oftmals auch mit schlimmen Rückschritten natürlich. Oftmals nach dem Prinzip zwei Schritte vor, einer zurück. Aber ich glaube schon, dass man den richtigen Weg gehen kann und auch finden kann. Und ich sage ja in meinem Buch nicht, dass jetzt alles schlecht ist. Also ja, es ist ja zum Beispiel, allein, dass ich dieses Buch rausbringen darf, zeigt ja, dass gewisse Mechanismen funktionieren. Also ich werde ja nicht, also ich gab auch keine Änderungsvorschläge. Ich habe dieses Buch so runtergeschrieben, der Verlag meinte, das passt, das ist in Ordnung, das drucken wir so, es ist Spiegel-Bestseller geworden. Der Spiegel hat nicht gesagt, wir streichen das hier aus der Liste oder sonst was, sondern ich darf das ja artikulieren. Also es ist ja, es ist ja eine gute Grundlage da. Und trotzdem sind diese Systemfehler, die ich in dem Buch beschreibe, sind vorhanden. Trotzdem muss ich ja sagen, es hungert ja keiner. Wenn der normale Rentner dann 1.300 Euro hat und der Bundesbeamte knapp 3.000 Euro Pension, es ist zwar ungerecht, aber beide kommen ja erstmal über die Runden. Es wird jetzt auch keiner wie vielleicht vor 400-500 Jahren in der Dorfmitte hingerichtet. Also es sind ja viele Dinge auch positiv. Und trotzdem glaube ich, dass es sinnvoll ist, auch in gewachsenen Strukturen, in einem gewachsenen System, weiterhin auf Systemfehler hinzuweisen. Denn ein System ist nie perfekt. Ich glaube, das ist vor allem auch die Aufgabe, nicht nur von Journalismus, sondern auch von politischen Schriftstellern. Also wenn ich jetzt nur ein Buch schreibe, warum alles so schön ist, kann man natürlich machen. Ich kann auch einen Roman schreiben, wobei selbst in vielen Romanen ist Systemkritik. Aber letztendlich wäre das Buch, glaube ich, langweilig, wenn ich nicht auf Fehler hinweisen würde. Und ich glaube, dass es durchaus möglich wäre. Also ich mache ja auch konkrete Vorschläge, also mit den entsprechenden Mehrheiten. Ich habe es nicht gezählt, aber da sind mit Sicherheit 40, 50 Privilegierungen in dem Buch aufgeführt, die aus meiner Sicht ungerecht sind. Und man könnte die abstellen, selbstverständlich. Wenn der politische Wille da ist, könnte man das ändern.
Das bedeutet, mit diesem politischen Willen gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir agieren können. Es gäbe mehr oder weniger schnipsmäßig das ein oder andere Privileg einfach, gibt es ab heute nicht mehr. Und das habe ich verstanden. Und bitte sag uns gleich mal, du kannst ja, während ich hier die nächste Frage formuliere, schon mal überlegen, welches Beispiel oder welche oder wenn du so eine Top 3, nein, wir machen es direkt, weil mich das jetzt interessiert. Gibt es so eine Top 3 an Privilegien, wo du sagst, okay, die könnte man wirklich mit einem Fingerschnipp, politische Mehrheiten, politischer Wille vorausgesetzt, sofort ad acta legen?
Also mit einem Fingerschnipp ist schon sehr schwierig. Auch mit der Top 3, also ich kann ja mal sagen, was so ein bisschen, ich gehe mal ein bisschen in mein Fazit. Zum Schluss, eine große Sache, die mir wirklich sehr wichtig ist zum Schluss, war Transparenz. Weil sich dort, also mehrere Privilegien fügen sich zu einem gewissen Bild zusammen, nämlich, dass in Deutschland die Bruttowerte nicht vergleichbar sind. Also ich schaue mir dort den Arbeitnehmer an, der ja einen angeblichen Bruttowert hat. In Wirklichkeit zahlt der Arbeitgeber ja aber fast 30% nochmal obendrauf, was ja der Arbeitnehmer erwirtschaften muss. Das ist ja nicht so, dass der Arbeitgeber für dieses Geld nochmal einen Nebenjob hat, weil er so nett ist, sondern der Arbeitnehmer muss es selbstverständlich mit erwirtschaften. Und dann schaue ich mir eben auch die Beamten an, die ein relativ niedriges Brutto haben, die aber keine Abgaben zahlen und die später einfach obendrauf eine extrem hohe Pension nochmal bekommen. Ich schaue mir die Berufspolitiker an, die teilweise, ja, die zwar nicht schlecht verdienen, aber wo die Bruttowerte auch erstmal recht niedrig ausgewiesen sind, die aber noch steuerfreie Pauschalen dazu bekommen, die dann nochmal eine Pension bekommen, die teilweise nochmal doppelt so viel wert ist wie die bei den Beamten. Also wo dieser Trick, dass man es über die Altersvorsorge nochmal aufwertet, wo der noch extremer ist. Also das hat man, während man bei einem Beamten schon einen enormen Aufschlag vornehmen muss auf das, was der Bruttowert aufweist, einfach nur um den Wert der Pension einzurechnen. Dieser Aufschlag ist bei Berufspolitikern noch mal drastischer. Und bei Unternehmern muss man dann auch wieder genau hinschauen, was die für Möglichkeiten haben, gewisse private Ausgaben natürlich auch beruflich umzudeuten. Und durch all diese Sachen ist mir aufgefallen, dass es einfach verschiedenste Bevölkerungsgruppen gibt, dass ungefähr die Hälfte dieser Privilegien, die ich dort nenne, sich auf diesen einen großen Faktor zusammenbringen lässt. Unsere Bruttowerte sind gar nicht vergleichbar. Der Unternehmer, der sagt, hey, ich kriege 5.000 Euro brutto. Und der Arbeitnehmer, der sagt, ich kriege auch 5.000 Euro brutto. Und der Beamte sagt, in meiner Besoldungstabelle steht auch 5.000. Die kriegen teilweise bis zu 50, 60, 70, 80% kann man da Auf- und Abschläge vornehmen. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Und viele Privilegien setzen eben genau dort an. Deswegen sage ich zum Beispiel, es ist leider nicht mit einem Fingerschnipp möglich, aber deswegen sage ich zum Beispiel in dem Buch, was ich mir wünschen würde, wäre Transparenz. Also, dass man einheitliche Systeme hat und dass man diese Bruttowerte vergleichen kann. Ich gebe zu, bei Unternehmern ist es nochmal ein bisschen schwieriger, weil die nun mal wirklich Betriebsausgaben haben und da sind gewisse Interpretationsspielräume, die man wahrscheinlich nicht wegbekommt. Aber die Vergleichbarkeit zwischen Arbeitnehmern, Beamten und Berufspolitikern, das wäre sofort möglich, indem die nämlich eine einheitliche Altersvorsorge haben und indem nicht die einen irgendwelche Abgaben zahlen und die anderen nicht, zum Beispiel Arbeitslosenversicherung, oder die einen eben im privaten System sind bei der Krankenversicherung, was ja auch so ein Witz ist. Es gibt eine private Krankenversicherung und eine öffentlich-rechtliche, und alle Leute, die im öffentlich-rechtlichen Sektor arbeiten, nämlich die Beamten und die Berufspolitiker, sind wiederum im privaten System, und die Leute, ja, die stimmt, in der privaten Wirtschaft sind, sind im öffentlich-rechtlichen System versichert. Also das ist einmal überkreuzt. Also da, ja, denkt stimmt, auch keiner drüber nach. Sinn. Weil juristisch ist das total absurd, denn es gibt ja genau, Markus, du nickst, du hast ja auch einen leicht juristischen Background oder sogar etwas stärker, das weiß ich ja, ich kenne ja auch Vergangenheit, und deswegen, für mich ist das, ist mir das klar geworden, es musste ich wirklich lachen, die Privatwirtschaft ist im öffentlich-rechtlichen System versichert und alle, die im öffentlich-rechtlichen System arbeiten, dürfen sich privat versichern. Das ist, also aus juristischer Sicht ist das total irrwitzig.
Frag mal nach dem Sinn, du hast vollkommen recht. Nun hast du es ja geschafft, das Buch ist ja noch nicht so furchtbar lange auf dem Markt, Bestseller zu werden. Was mich auch interessiert, bevor wir gleich wieder zurückrudern oder ich bemühe mich, dich zurückzuführen zu noch ein paar Privilegien. Was hast du für Reaktionen auf dein Buch bekommen? Also gab es aus irgendeiner der Angesprochenen oder aus dem Leserkreis, gab es irgendwas, wo du sagst, wow, damit hätte ich gar nicht gerechnet, oder okay, das ist auch interessant zu benennen?
Also so extrem nicht. Also die Reaktionen waren bis jetzt positiv. Was mich gefreut hat, ist über die politischen Lager hinweg. Also grundsätzlich, den Staat zu kritisieren, ist ja immer so eine Sache, was natürlich gerade automatisch von den herrschenden Parteien, sage ich jetzt mal, oftmals nicht ganz so gerne gesehen wird. Ich habe aber das Gefühl, dass es überall ankommt. Also ich hatte jetzt auch mit genug Leuten gesprochen, die durchaus verschiedene politische Ansichten haben. Es hat sich keiner großartig angegriffen gefühlt. Gibt's auch keinen Grund zu. Es ist recht neutral. Die Werbung, die ich teilweise geschaltet habe, war ein bisschen polarisierender, aber alle, die es dann gelesen haben, haben dann gesagt, oh mein Gott, das ist ja wirklich sehr, sehr neutral, sehr sachlich, sehr lustig trotzdem. Also ich habe eigentlich versucht, das waren so die zwei Hauptkomponenten, die ich versucht habe, mich daran zu halten. Ich habe mir immer gesagt, ich will neutral sein und es soll lustig sein. Also ich möchte, dass die Leute nicht in eine bestimmte Richtung von mir gedrängt werden, sondern ich will sie informieren, aber ich möchte sie auf eine Art und Weise informieren, dass sie dabei Spaß haben.
Sehr gut. Falls ihr euch übrigens fragt, wie sieht denn das Buch aus, wo kann man das kaufen, ihr findet es natürlich in den Shownotes, und ich bin ziemlich sicher, dass du auch ein Buch da hast. Du kannst ihn mal in die Kamera halten. Während ich formuliere, was mir da jetzt an Gedanken kommt, ja. Sehr gut. Gier nach Privilegien. Jetzt frage ich mich, ja, das verstehe ich. Wo ist hier der Ausweg? Also nicht, dass du jetzt gesagt hast, das ist alles kein Problem. Ganz im Gegenteil, ich habe es mir viel zu einfach vorgestellt. Auch was interessiert mich beim Blödsinn, den ich vor, lass mich gucken, 23 Minuten gesagt haben, nämlich, dass wir nicht über das Buch davor sprechen. Du sagst, Politik ist das Problem. Eine These, die ich daraus nehmen könnte, wäre ja, müssen wir halt Politik abschaffen. Gute Idee?
Naja, also klar, der Titel ist ein bisschen provokant, aber klar, tatsächlich sage ich ja zum Schluss des Buches, das ist ja eigentlich mein Hauptfazit, wir brauchen keine bessere Politik, wir brauchen weniger Politik, also weniger Einmischung. Denn mein Fazit ist, Politik kann eigentlich nichts produzieren, sondern Politik verteilt ja letztendlich nur um, Politik regelt. Es ist nicht so, dass der Wohlstand durch Politik entsteht, sondern Politik kann bestenfalls den Rahmen schaffen. Und wenn man den Rahmen zu oft ändert und ständig über den Rahmen diskutiert und der Rahmen morgen schon wieder anders ist als heute und als gestern, dann kann sich niemand darauf verlassen. Und tatsächlich ist mir aufgefallen, dass eben, es gab ja auch Länder, ich glaube, es gab Beispiele in den Niederlanden und in Spanien, wo es auch mal aufgrund schwieriger Regierungsbildung dann mal über ein Jahr gar keine Regierung gab, was dann unfassbar stark das Wirtschaftswachstum angeregt hat. Also ich beschäftige mich eben auch mit der destruktiven Wirkung von Politik. Das ist im Grunde so, wie wenn man im Haus lebt und man hat gewisse Regeln, man weiß, was ich, gegessen wird nur am Tisch, bitte nicht auf dem Sofa. Aber man ist so politisch, dass man einfach ständig darüber diskutiert und jeden Tag werden die Regeln geändert, dann heißt es, na gut, auf dem Sofa, der Nachtisch ja, aber nicht das warme Mittagessen und am nächsten Tag ist es wieder anders und es wird so viel diskutiert und es ist so viel Bedürfnis nach Politik, dass sich die Regeln so oft ändern, dass die Leute nicht mehr planen und dann gibt's irgendwann den Ersten, der sagt, ich esse freiwillig nur noch am Tisch, ich habe keine Lust, jeden Tag die neuen Regeln zu lesen. Am Tisch geht ja schließlich immer, mal ist es auf dem Sofa erlaubt, mal wieder nicht. Ihr hängt jeden Tag eine neue Hausordnung auf, ich will die nicht mehr lesen, ich sitze nur noch hier an diesem Platz und will mich gar nicht mehr informieren. Und ich habe das Gefühl, dass wir an diesem Punkt sind, wo Politik immer mehr wird, wo es immer nicht nur immer mehr Politiker und immer mehr Staatssekretäre gibt, immer mehr Menschen, die sich politisch profilieren wollen, die natürlich ihr Prestigeprojekt irgendwo vorstellen müssen, damit sie irgendwo ihren Wikipedia-Eintrag aufhübschen können und dass es immer mehr Leute gibt, die tolle Vorschläge machen, aber dass wir durch die große Anzahl an politischen Vorschlägen nicht zur Ruhe kommen und keinen stabilen Rahmen mehr bieten.
Lass mich dir spiegeln und dich fragen, was ich verstanden habe. Das bedeutet, eine These könnte sein, nein, deine These trifft es oder die ich jetzt verstanden habe, ist, okay, aufgrund dessen, dass wir ein System haben, was natürlich selber versucht, sich zu erhalten und auch zu wachsen, also Wachstum, ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit menschlich, bekommen wir immer mehr Politik, dementsprechend immer mehr Regularien. Die Regularien müssen dann weiter diskutiert werden, woran dann aus dem ersten Regularien 3 weitere Regularien kommen. Da kann man sich ja ausrechnen, hier so potenzmäßig, wie viele Regularien wir haben und naja, ich glaube auch, das ist kein Geheimnis. Deutschland, wir sind richtig gut in Regularien schaffen und nun ja, andere Baustelle, ich glaube, das weiß auch jeder. Bedeutet aber, und das wäre der Ausweg, wenn ich richtig verstehe, Verantwortung. Es gibt vielleicht einen Konsens unter den Menschen, was scheiße ist und was richtig gut ist und irgendwas dazwischen. Also das bedeutet, wenn wir uns jetzt alle sagen würden, okay, ab heute setzen wir uns einfach an den Tisch, weil das ist okay und ich brauche nicht die Couch und ich muss auch nicht die Füße hochtun, sondern ich kann am Tisch essen. Dann brauchen wir keine weiteren Regeln. Wir müssen auch nicht diskutieren, ob die Couch vielleicht woanders hingestellt werden kann oder umgedreht oder ob man vielleicht mit einem, keine Ahnung, Ganzkörperkondom auf der Couch sitzen könnte und essen, weil das dann helfen würde, außer halt natürlich die atmen müssen oder krank sind oder sonst irgendwas haben. Das heißt, alle am Tisch und fertig. Verstehe ich es einigermaßen richtig?
Ja. Genau, also es geht ein bisschen darum zu entschleunigen und der Politik auch mal Grenzen zu setzen. Denn letztendlich, was wir gerade haben, ist eben eine Ausdehnung von Politik, aus meiner Sicht zumindest, das ist meine These. Und das führt eben auch immer zu einer Ausdehnung von Bürokratie und Sozialstaat. Und ich sage immer, oder das sage ich vor allem auch im aktuellen Buch, die Politik hat sich daran gewöhnt, ihre Aufgabe sei das Verteilen von Geschenken. Und die Bevölkerung und vor allem auch bestimmte Lobbygruppen haben sich daran gewöhnt, Geschenke von der Politik einzufordern. Das ist für mich im Grunde diese ungesunde Symbiose. Dass man immer, oh, da ist ein Problem, man ruft direkt nach der Politik. Die Politik soll dieses Problem lösen. Und die Politik ist auch dankbar, weil sie natürlich Aufmerksamkeit möchte und schlägt direkt ganz viel vor und setzt irgendwas davon um, irgendwas auch nicht. Meistens werden die Sachen umgesetzt, die wir nicht brauchen und die Sachen, die vielleicht mal sinnvoll wären, bleiben dann auf der Strecke, weil man sich nicht einigen kann, wo da irgendwo noch ein Punkt oder ein Komma gesetzt wird und dann die politischen Mehrheiten nicht ausreichen. Und dieses ganze Spiel Politik, ist eben zu einem, oftmals zu einer Selbstbeschäftigung verkommen und ist nicht mehr Dienstleister für die Bürger, sondern eben unterliegt ein Stück weit seinen eigenen Regeln, wo es dann eben auch darum geht, selbst Aufmerksamkeit zu bekommen, sich selbst zu feiern. Und es geht mehr um Marketing als wirklich um gute, handfeste Gesetzgebung.
Wäre, 1000 Fragen. Die erste Frage, die ich mir stellt, ist, in der Schweiz gibt es meines Wissens noch den Volksentscheid. Wäre es eine, also mir ist schon klar, dass wir jetzt hier, also zum einen, glaube ich ja, wenn ich mich recht erinnere, alle Macht geht vom Volke aus. Das habe ich mal irgendwie gehört. Ob das jetzt noch so ist, lass uns mal drüber nachdenken. Insbesondere in diesem Kontext. So, jetzt war ich aber bei der Schweiz und meine Idee wäre ja dann vielleicht, und da würde sich vielleicht ein politischer Wille auch in Deutschland gerade jetzt vielleicht geben, dass man sagt, okay, wir machen Volksentscheid, wir entscheiden jetzt, sitzen wir am Tisch oder sitzen wir auf dem Sofa? Und wenn die Mehrheit sagt, wir sitzen ab jetzt auf dem Tisch, dann sitzen wir die nächsten 12 Jahre auf dem Tisch und nach 12 Jahren können wir nochmal fragen, ob wir vielleicht das Sofa dazu nehmen. Ja, nein, vielleicht. Und dann geht's die nächsten 20 Jahre. Ich weiß, ich habe sehr simplifiziert und es ist natürlich außerordentlich idealistisch und der Markus ist auch immer in der Lage, es ein bisschen merkwürdig auszuführen. Aber das wäre doch ein Ansatz dann, oder?
Ja, also mehr überhaupt, mehr Einbeziehung der Bürger ist eine der Lösungen, die ich auch nenne. Wie man die dann konkret umsetzt, muss man schauen. Wobei man sagen muss, darüber ist viel diskutiert worden in den letzten Jahrzehnten. Und die deutsche Politik tut sich da ja sehr schwer.
Na, warum wohl?
Was das Thema Volksabstimmungen angeht.
Bräuchten wir weniger.
Man muss auch sagen, natürlich erfordert es natürlich auch eine gewisse Vorbereitung der Bevölkerung. Man kann natürlich jetzt auch die Schweiz schwer mit Deutschland vergleichen, denn in der Schweiz ist das ja auch Bestandteil der Kultur. Das heißt, dass die ein Stück weit, die sind auch über lange Zeit darum gewöhnt worden, die wissen, dass sie sich mit bestimmten Dingen beschäftigen müssen, weil sie dazu gefragt werden und sind das auch regelmäßig gewohnt. Wie die deutsche Bevölkerung darauf reagieren würde, wüsste ich jetzt gar nicht. Ich kann mich erinnern, dass es auch schon Volksentscheide gab auf Landesebene, wo dann zum Schluss gar nicht das erforderliche Quorum erreicht wurde, also wo dann zu wenig zur Wahlurne gegangen sind, damit es überhaupt gültig war. Und es ist natürlich immer die Frage, wie kommt das zum Schluss an, aber trotzdem muss man es ja irgendwann mal, man muss es ja ausprobieren. Und ich glaube schon, dass die Schweiz da die bessere Ausgangslage hat. Die haben eine Bevölkerung, die das kennt, die weiß, dass sie sich informieren muss und die auch weiß, wie sie sich informieren muss. Und die dadurch auch ein anderes Verantwortungsgefühl hat. Und ob man jetzt die gleiche Methode übertragen kann auf eine Bevölkerung, die dieses Verantwortungsgefühl so noch nicht entwickelt hat, das weiß ich nicht. Aber trotzdem führt wahrscheinlich kein Weg daran vorbei, dass man es mal ausprobieren sollte. Zumindest aus meiner Sicht.
Stützt das die These, dass wir, und damit meine ich jetzt im ersten Sinne Deutschland, also die Deutschen, aber ich glaube, das ist jetzt kein... Naja, sagt, keine Ahnung. Aus meiner Sicht ist es gar nicht speziell deutsch, zur Passivität erzogen werden, dass wir uns zurücklehnen und sagen, ja, Politik, ihr müsst das jetzt mal machen hier alles.
Ja, das ist ja diese Staatsgläubigkeit, die ich auch meinte, mit dem man hat sich daran gewöhnt. Direkt, das erste ist eine Forderung an die Politik stellen. Das ist, und das machen halt auch die großen Lobbygruppen vor, wenn irgendwas nicht optimal funktioniert. Erstmal wird gefordert, irgendwas soll subventioniert werden. Das ist sowieso immer der im Grunde der Standardreflex, bitte Geld draufschütten. Das ist der Grund für diese Expansion, dass im Grunde, wenn irgendwas nicht optimal funktioniert, dass man sagt, da muss mehr Geld rein. Man fragt oftmals gar nicht, kann man das strukturell ändern, um mit den vorhandenen Ressourcen es besser zu machen, sondern immer ist die Forderung erstmal, da muss mehr Geld drauf. Und auch diverse Berufsgruppen, die ja wieder von ihren Lobbyverbänden vertreten werden, da heißt es immer, ja, das und das geht nicht, nur wenn es subventioniert wird. Wir müssen, da brauchen wir eine Steuererleichterung. Wir brauchen dies, wir brauchen das. Überall geht es immer nur darum, den Anteil von Kuchen für sich selbst größer zu machen oder zumindest es einzufordern, dass er größer wird. Und das ist genau das, worum es eben in dem Buch geht, nämlich auch dieser Wettstreit um Privilegien. Dass es immer erstmal darum geht, wie viel kriege ich? Und dass man, und das, was schon da ist, dass man das erstmal verteidigt und wenn irgendwo ein Privileg gestrichen werden soll, dann erstmal auf die Straße gehen und protestieren. Und ich kann es auch grundsätzlich nachvollziehen, aber ich verstehe auch, dass man vielleicht nur mal als Beispiel als Lehrer sagt, ja, es ist für mich angenehmer, zum Beispiel Verbeamtet zu sein. Trotzdem ändert es nichts daran, dass man für die nächsten Generationen sich die Frage stellen muss, können wir das so machen, dass wir Beamte haben, wo keine Rücklagen gebildet werden, das ist sogar die Frage, ob das verfassungsgemäß ist, die wird ernsthaft von einigen Leuten gestellt, dass dort einfach ohne Rücklagen haben wir diese Beamten und wenn die irgendwann in die Pension eintreten, dann muss das einfach aus den dann laufenden Steuereinnahmen wird die Pension gezahlt. Da gibt's keine Rücklagen, da gibt's sonst nichts, sondern das ist dann einfach, das ist vorher gar nicht, da gibt's keine Rückstellung im Haushalt, sondern hat man irgendwann, Jetzt müssen wir den pensionieren. Oh. Ja, jetzt kriegt er sein Geld hier aus der Kasse. Und wenn dann vielleicht irgendwann in 30, 40 Jahren da nicht genug ist, fragt man sich ja, wie machen wir das jetzt? Neues Geld drucken. Und einfach, es wird insgesamt einfach unverantwortlich mit den Dingen umgegangen. Und man kann, natürlich ist es schön, wenn man weiß, dass die Pension, die man selber bekommt, mal deutlich mehr ist als das, was man bekommen hätte, wenn man in die Rentenversicherung einzahlt. Zumal man ja nicht mal einzahlen muss, man kriegt die Pension ja sogar ohne was eingezahlt zu haben. Natürlich gibt es gewisse gewachsene Systeme, die für die betroffenen Personen schön und angenehm sind. Aber die Frage ist, wie lange funktioniert das gesamtgesellschaftlich? Und deswegen glaube ich, man muss schon manchmal auf die Metaebene gehen und sich das ganze System anschauen und sagen, ist das so sinnvoll? Und nicht nur Interessenvertretung betreiben und sagen, ja, aber unsere Interessengruppe und sonst machen wir dies nicht und dafür machen wir ja auch das und sofort immer nur den Status quo verteidigen, weil ich glaube, man braucht einmal das weiße Blatt Papier und muss einmal die Sachen neu denken, weil wir ja merken, dass sie nicht wirklich funktionieren. Wir merken ja, dass die Steuereinnahmen steigen und steigen und der Anteil, das, was der Staat an Finanzmitteln zu sich zieht, wird ja immer größer und trotzdem haben wir riesige Lücken in der Zukunft. Trotzdem ist völlig unklar, wie vielen alten Menschen, wie das Ganze bezahlt werden soll, weil dort eben keine Rücklagen gebildet wurden. Es gibt extrem viele Fragen auch der Generationengerechtigkeit, die gestellt werden müssen. Und da bringt es nichts, nur Interessenvertretung zu betreiben und aus einer einzelnen Lobbygruppe zu argumentieren, sondern da muss man auch mal unbequeme Fragen stellen und für die ganze Gesellschaft denken, also ganzheitlich und eben nicht in diesem kleinen Positionsdenken.
Verstehe ich sehr gut, danke. Jetzt kenne ich dich ja nicht besonders gut, aber ich bilde mir ein, verstanden zu haben, auch in unserer gemeinsamen Zeit, dass jetzt Hoffnung für dich nicht die allergeilste Strategie ist, dass du sagst, ja, kann man machen, aber das wird vermutlich zu exakt gar nichts führen. So, jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Menschen, Nicolas Emmerich, der mich jetzt hier an der Stelle interessiert. Du hast angefangen, also du hast irgendwann eine Schule, Unternehmer, dann hast du dir gesagt, okay, Unternehmer, ich bin jetzt hier fertig, ich mache jetzt mal ganz was anderes, ich werde jetzt Beamter. Also, aus dem Unternehmer zum Beamtentum. Da hast du jetzt dann das ganze Polizeidienst, Polizeiakademie und hast du gesagt, naja, nee, auch nicht. So, das heißt, du hast immer an irgendeiner Stelle was abgeschlossen, was fertig gemacht und hast gesagt, okay, ist das Nächste. Führt mich zu folgender Frage. Jetzt bist du Spiegel-Bestseller-Autor, du hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, wir haben auch im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen, im Großen und Ganzen sagst du, okay, das war's jetzt hier für mich in diesem Bereich. So, die Frage, die ich daraus anschließe, ist erstens, was bedeutet das, was du jetzt gefunden hast, deine Thesen, deine Ideen für dein konkretes Leben? Also wie agierst du? Was ziehst du für dich für Lehren daraus und wie agierst du? Frage 1 und die Frage 2 ist, und du hast mir ja schon angedeutet, dass es auch noch nicht so genau weiß, ich finde es aber trotzdem mega spannend zu erfahren, was passiert da in deinem Kopf? Wie geht's weiter? Was passiert jetzt? Wirst du jetzt Politiker? Wäre ja auch eine Möglichkeit.
Ja, also die Frage ist, was ziehe ich da erstmal raus? Schwierig, also für mich selbst ist es ganz einfach. Ich sage ja auch in dem Buch, welche Gruppen gewisse Privilegien haben und welche nicht. Daran habe ich mich ja selbst schon immer gehalten für mein eigenes Leben. Deswegen war ich selber Unternehmer und auch Beamter und habe selbst versucht, immer nicht in die Sozialversicherungskassen einzuzahlen, weil ich einfach weiß, dass man dort dann auf der Seite der Unprivilegierten ist, dass man dort mehr Nachteile hat als Vorteile. Andererseits reicht mir das auch nicht, dass ich dieses Wissen habe und versuche, dass ich das für mein Leben nutze, sondern eigentlich versuche ich schon, die Botschaft zu verbreiten, weil mich die Ungerechtigkeit trotzdem stört. Das stört mich auch, wenn ich nicht davon betroffen bin. Also ich schreibe ja im Grunde in meinem Buch ein Plädoyer für eine Gruppe, der ich selbst nie angehört habe. Dessen bin ich mir auch bewusst. Aber trotzdem erkenne ich den Systemfehler. Und das ist eben das, wo ich jetzt versuche, ein Stück weit voranzugehen, dass ich sage, es ist keine Schande auch zu sehen, dass man man muss nicht nur Fehler beheben, von denen man selbst betroffen ist. Man kann auch auf Fehler aufmerksam machen, die einen vielleicht selbst nicht tangieren, wenn man darin eine Gefahr für die Gesellschaft sieht. Und das tue ich. Und ich habe jetzt darauf aufmerksam gemacht. Und wie du schon gesagt hast, ja, ich werde jetzt wahrscheinlich keine Fortsetzung davon schreiben, sondern ich habe das, was ich gesagt habe, oder das, was ich sagen wollte, habe ich damit gesagt. Du hast es ja selber auch schon angedeutet, dass ich auch gerne Projekte auch wieder abbreche, beziehungsweise ich nehme mir das sehr zu Herzen, dieses Sprichwort aufhören, wenn es am schönsten ist. Das habe ich beim Unternehmertum gemacht. Kann mir keiner vorwerfen, dass es gescheitert sei. Ich bin wirklich an einem guten Punkt ausgestiegen und habe entsprechend alles verkauft. Ich bin bei der Polizei raus, als ich in der Evaluation, also ich war ja zum Schluss Ausbilder an der Polizeiakademie, als ich da 14,9 von 15 Punkten von den Schülern erhalten habe. Also bin zum Schluss letztendlich als halbwegs beliebter Lehrer dort gegangen. Ich glaube auch, dass es manchmal wichtig ist, wenn es gut läuft, weil was wäre denn 5 Jahre später passiert? Ich hätte immer das Gleiche unterrichtet, vielleicht wäre ich irgendwann auch, hätte ich keine Lust mehr gehabt, dann hätte es den ersten Schüler gegeben, mit dem ich mir was streite, dann hätte er sich beschwert, dann hätte man so gesagt, ja, der macht seinen Job mittelmäßig. Ich finde es schön, wenn man wirklich am Berg ganz oben ist, man weiß, jetzt kann es eigentlich nur noch runtergehen, wenn man dann sagt, ich bin jetzt auf dem Gipfel, nein, ich gehe nicht an der anderen Seite wieder runter, sondern ich lasse jetzt den Heli kommen und steige direkt oben ein, ich habe den Gipfel gesehen, den Weg nach unten, den brauche ich gar nicht. Deswegen, ja, also das, was alles, was ich sagen wollte, habe ich jetzt in den, du hast gesagt, 10 Bücher, eigentlich sind es 8, weil 2 davon sind Übersetzungen, also ein Buch ist noch auf Englisch und auf Spanisch erschienen, aber ich habe jetzt alles das, was ich sagen wollte, in diesen Büchern gesagt, beziehungsweise ich nehme immer dieses Beispiel, wenn es jetzt einen Klon von mir gäbe und ich müsste quasi diesen, was weiß ich, müsste den Erdball verlassen, müsste auf einen anderen Planeten und der Klon würde hier meinen Job übernehmen. Ich könnte dem meine Bücher geben, könnte sagen, bitte liest die alle und der könnte ungefähr an der Stelle weitermachen. Denn dieser Klon hätte ja im Grunde die gleiche Genetik wie ich, bloß dass er im Gehirn nicht die gleichen Erinnerungen gespeichert hat. Und wenn er diese Bücher lesen würde, wäre er, glaube ich, zu 99% auf dem Stand, auf dem ich jetzt bin. Also ich habe alles, was mir wichtig ist, dort niedergeschrieben. Und was war jetzt nochmal deine zweite Frage, Markus?
Und jetzt, wie geht's weiter?
Nochmal?
Wie geht's weiter?
Ach so, wie geht's weiter? Ja, die Zukunft. Das war klar, dass ich das wieder verdränge. Ich weiß es selber nicht. Okay. Jetzt weiß ich, warum ich die Frage dann doch wieder direkt in die Ecke geschoben habe. Ich kann es nicht sagen, aber das konnte ich oft nicht sagen. Also als ich den Entschluss gefasst habe, zum Beispiel bei der Polizei aufzuhören, da wusste ich auch noch nicht, wie es weitergeht. Also ich habe in der erst wirklich in den letzten Wochen, also ich habe ja nicht von einem Tag auf den anderen aufgehört, sondern ich musste ja erstmal um meine Entlassung bitten als Beamter. Also als Beamter darf man ja nicht kündigen, sondern man bittet um Entlassung und wartet dann, bis der entsprechende Bescheid kommt. Auch in der Zeit hat sich das erst gefestigt, dass ich zum Beispiel Lust hätte, auch ein Buch über Politik zu schreiben. Damals hatte ich ja noch gar keine Bücher geschrieben. Ja, das erste war zwar so halb fertig und im Kopf und ein anderes, was ich geschrieben habe, König und Königin, lag schon seit 10 Jahren bei mir quasi in der Schublade, aber nie ganz vollendet. Also so ein bisschen war da immer die Idee mit den Büchern, aber ich habe es nie verfolgt und dann ich bin ja erst seit 2,5 Jahren bei der Polizei raus und jetzt kamen halt wirklich alle Ideen aus der Kanone, also alle 8 plus die 2 Übersetzungen und damals wusste ich auch noch nicht, wie es weitergeht. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es jetzt auch nicht. Also ich bin noch, das mit dem Bestseller, es hat ja gerade erst vor wenigen Wochen geklappt. Ich glaube, es war vor 3 oder 4 Wochen, dass es überhaupt veröffentlicht wurde, das Buch. Ich arbeite jetzt quasi noch meine Rückstände ab. Ich habe ja wirklich 4 Monate intensiv in der Vorbestellzeit bin ich rumgefahren, habe das Buch vorgestellt. Das ist ja richtig harter Vertrieb als Autor, wenn man sein Buch verkaufen will. Wenn da irgendwo jemand am anderen Ende des Landes sagt, ja, wir sind hier 11 Leute, wir würden uns das gerne anhören, dann fahre ich dahin, dann fahre ich da extra hin und rede vor den 11 Leuten in der Hoffnung, dass 5 oder 6 von denen das Buch vorbestellen, um so Stück für Stück diese ganzen Vorbestellungen reinzuholen, die halt auch nötig sind für so einen Spiegel-Bestseller. Und da ist natürlich viel liegen geblieben. Und ich werde jetzt erstmal noch die nächsten Wochen alles sortieren, werde auch wieder einen ausgiebigen Jahresendurlaub machen. Das hat bei mir Tradition, dass ich das Jahr entsprechend abschließe. Und dann bin ich gespannt, dann kommt ein neues Leben. Also ich habe jetzt schon viele, ich habe 7 Jahre war ich ja schon mal ganz am Anfang Journalist. Ich war ja auch schon mal im Radio, das war noch die weniger erfolgreiche Zeit. Das Unternehmertum war im Grunde mit den Franchise-Betrieben die erste wirtschaftlich erfolgreiche Zeit. Die 7 Jahre davor waren im Grunde nur Erfahrungsaufbau zu einem umgerechneten Stundenlohn wahrscheinlich von 20 Cent, wenn ich es so rückblickend betrachte.
Ja,
also man muss auch immer auf die Schnauze fallen, um erstmal zu lernen. Dann war die Polizei das dritte Leben, jetzt das Schriftstellertum das vierte Leben. Und ja, wie das fünfte Leben jetzt aussehen wird, das weiß ich nicht. Guter Förderer von mir, der Professor Habermann, hat immer gesagt, das ist ein faustischer Lebensstil, hat er das immer genannt. Ich schaue mir jetzt, was das fünfte sein könnte. Das könnte natürlich auch durchaus was Politisches sein. Nicht, weil ich die Privilegien haben möchte, sondern weil letztendlich alles das, was ich in dem Buch sage, sind Vorschläge, was man ändern muss. Und um Gesetze zu ändern, muss man natürlich auch irgendwo in diese Kreise vordringen. Das wäre also ein Weg, zu versuchen, jetzt die Dinge umzusetzen. Ich glaube auch, dass es mir gelingen könnte. Ich weiß ja, dass viele Leute, die in die Politik gehen, dann doch Stück für Stück korrumpiert werden und von dem System aufgesogen werden. Ich weiß aber, dass das bei mir nie passiert ist. Also ich habe mich auch damals in meinem Unternehmen nicht von bestimmten Sachen zu sehr beeinflussen lassen. Ich habe mir auch in der Polizei bis zum Schluss meine Neutralität bewahrt. Und als da was so lief, wie es nicht hätte laufen dürfen, habe ich gesagt, jetzt gehe ich. Also ich schaffe es eigentlich normalerweise immer auf der Metaebene zu bleiben, um mich selbst auch kritisch zu reflektieren. Deswegen wäre Politik eine Möglichkeit. Es kann aber auch sein, dass ich dort keine Chance bekomme, gar nicht erst den Einstieg finde. Es gibt sicherlich auch andere spannende Projekte.
Ich habe eine
Idee. Vielleicht werde ich nochmal Pilot. Ich weiß es nicht. Das wäre auch was auf meiner Liste steht, was ich sehr spannend finden würde. Also was das nächstes Jahr wird, da bin ich leider selber noch gespannt.
Wir werden sehen. Ich kenne ja deine Vorliebe auch für das Thema Flugzeug. Aber ihr Leute, wir alle werden es einfach beobachten. Ihr findet natürlich die Möglichkeiten auch in den Shownotes. Nikolas, wenn ihr das möchtet, Kontakt aufzunehmen. LinkedIn, wenn das, denke ich, wäre für dich eine gute Möglichkeit. Aber das werden wir alles tun. Bevor du dich jetzt der Aufarbeitung von den ganzen Monaten widmest, eine Frage, die mit all dem nichts zu tun hat, wie immer meine Abschlussfrage. Und zwar weiß ich, dass du sehr, sehr vielseitig interessiert bist. Von daher bin ich gespannt, wie du diese Frage löst und die Herausforderung. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit mit deinem aktuellen Ich, also kein Klon, sondern du, entweder in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu reisen, und zwar zu einem komplett beliebigen Ereignis, das stattgefunden hat oder das vielleicht oder tatsächlich stattfinden wird. Erste Frage ist, reist du in die Zukunft oder in die Vergangenheit und was wird der Nikolas sich angucken? Wo wird er dabei sein? Bei welchem Ereignis?
Geht es nur um das Dabeisein oder kann ich es beeinflussen?
Du kannst es... Spannende Frage. Ich erweitere hiermit auf beeinflussen. Du kannst es auch beeinflussen.
Dann bin ich ehrlich, dann würde ich die Vergangenheit wählen. Ich glaube, die Zukunft, das würde nur Neugier befriedigen. Wirst du auch nicht, wie ich dann, wenn ich Pech habe, bin ich dann ja an einem Punkt, wo ich schon gar nichts mehr beeinflussen kann. Komme ich, wenn ich Pech habe, auf einem kaputt gebombten Planeten an, wo schon nichts mehr zu retten ist.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, da würde ich die Chance wahrnehmen, in die Vergangenheit zu gehen. Ist natürlich schwer, sich da zu entscheiden. Ich denke immer sehr gerne, ich will nicht sagen klein, aber zumindest realistisch. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, ganz weit zurück zu gehen, um schlimme Ereignisse der Geschichte zu verhindern, von denen es sicherlich Dutzende gibt. Aber ich glaube, dass ich denke immer gerne in dem Rahmen, den ich selbst auch wirklich überblicken kann. Also ich hasse es, mich selbst zu überschätzen und mich selbst zu wichtig zu nehmen. Denn ich glaube, gewisse Ereignisse könnte ich gar nicht verhindern. Wenn ich jetzt, keine Ahnung was, zum Beispiel in die Zeit des Dritten Reiches zurückgehen würde, ich glaube, ich würde 10 Leuten erzählen, um Himmels Willen, dieser Typ ist ganz schlimm, hört nicht auf den, der 10. wird mich einfach erschlagen. Also wahrscheinlich hätte ich dort eh nicht die Möglichkeiten, wirklich was zu bewegen. Deswegen glaube ich, würde ich in einem Rahmen denken, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich was beeinflussen kann, und würde wahrscheinlich lieber mit mit mir selbst sprechen. Also sprich, würde wahrscheinlich zu 20, 30 Jahre zurück und würde einige der wichtigsten Erkenntnisse die ich gewonnen habe, mir selbst erzählen, weil ich glaube, ich die Chance hätte, also ich schätze mich selbst so ein, dass ich auch schon damals darauf gehört hätte und das erkannt hätte und hätte mir dadurch sicherlich auch viele Jahre Arbeit noch ersparen können und wäre dann vielleicht noch schneller an dem Punkt angelangt, wo ich jetzt bin und hätte dadurch auch nochmal größere Chancen von meinen Herzensangelegenheiten, die ja eben tatsächlich sehr viel in diesem Buch stehen. Also diese Dinge zu ändern, ist mir wirklich sehr wichtig. Und ich glaube, wenn ich mir ein bisschen an anderen Stellen Arbeit erspart hätte und den Weg schneller hätte gehen können, dann hätte ich jetzt auch noch mehr Zeit, vielleicht für diese Sachen einzustehen, für sie zu werben und sie vielleicht auch irgendwann umzusetzen.
Niklas, herzlichen Dank für das Interview. Vielen Dank.
Sehr gerne.
So Leute, ich fand's sehr, sehr spannend. Ich habe mir ein paar Sachen sehr gut gemerkt, die ich nochmal recherchieren möchte. Was du machst, keine Ahnung. Was ich cool fände, ist, wenn du kommentierst, was du hier mitgenommen hast, wenn du was mitgenommen hast, wenn du ein Thema hast, was du auch mal hören möchtest, schreib es mir in die Kommentare, abonnier das hier, mach ein Like, tanz Hula Hoop, wo immer du Bock drauf hast. In jedem Fall sei nächste Woche wieder dabei, wenn es eine neue Show gibt mit einem ganz anderen Thema. Bis dahin, tschüss.